Versöhnung ist möglich. Man hält es oft für unmöglich, aber es ist möglich. Gerade haben wir es schon gehört und wir werden uns jetzt weiter damit beschäftigen, wie versöhnte Beziehungen stark machen. Heute geht es um die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. In 1. Mose Kapitel 35 bis 45, also sehr ausführlich, wird diese Geschichte beschrieben, was da alles zusammenkommt. Es waren 12 Brüder. Josef war der Zweitjüngste. Josef stammte von der zweiten Frau von Jakob. Das war die Lieblingsfrau von Jakob. Und er hatte einen Bruder von dieser Frau, also einen Benjamin. Die zwei waren so die Lieblingssöhne von Jakob. Josef bevorzugte Jakob gegenüber seinen anderen Brüdern. Sie machten die harte Feldarbeit und Josef durfte zu Hause bleiben, Benjamin, der ganz Kleine sowieso. Josef bekam auch besondere Geschenke, die anderen nicht. Dazu kamen dann noch sonderbare Träume. Josef träumte einmal von einer besonderen Stellung, die er hat und dass die ganze Familie vor ihm niederfällt. Der Vater, der deutete das als Stolz, die Brüder verachteten ihn dafür. Als die Brüder auf dem Feld waren, schickte Jakob seinen Lieblingssohn Josef los, um sich nach den Tieren zu erkundigen und auch nach den Brüdern. Die 10 schmiedeten einen Plan und sie verkauften Josef als Sklaven an eine Karawane, die gerade auf dem Weg war nach Ägypten. Das hübsche Gewand, das Josef als Geschenk bekommen hatte, das zerrissen sie, drängten es in Ziegenblut und dann kamen sie nach Hause zu ihrem Vater und erzählten, das haben wir unterwegs gefunden, Josef ist von einem wilden Tier getötet worden. Die Brüder kämpften mehr oder weniger mit ihrem Gewissen und der Vater war untröstlich. Josef wird in Ägypten an Potiphar verkauft, einem hohen Beamten. Dort macht er Karriere, er wird Verwalter, Prokurist. Und weil Josef das Angebot der Frau des Potiphar darauf nicht eingeht und keine Affäre mit ihr beginnt, lässt sie ihn verleumden und er wird ins Gefängnis geworfen. Im Gefängnis deutet Josef Träume von 2 Gefangenen. Einer von denen kommt frei und wird zum Küchenchef des Pharao. Als der Pharao dann wiederum beunruhigende Träume hat, erinnert der sich und lässt Josef holen aus dem Gefängnis, damit er für den Pharao die Träume deutet. Der Pharao ist so begeistert von dem, wie Josef ist und was Josef ihm sagt, dass er schließlich Josef zum zweiten Mann im Staat macht. Josef erlässt Gesetze, er sammelt Lebensmittel, Vorräte aus ganz Ägypten. 7 Jahre lang legt er eine Sicherheitsreserve im Land an. In diesen 7 Jahren ist die Ernte außerordentlich gut. Inzwischen war Josef 30 Jahre alt. Jetzt begannen 7 Dürrejahre. Zuerst verteilt Josef die gesammelten Lebensmittel an die Ägypter. Dann kamen auch die umliegenden Länder und schickten ihre Leute hin, um Getreide zu kaufen, damit sie überleben konnten. Und schließlich machten sich jetzt auch die 10 Brüder von Josef auf den Weg nach Ägypten. Als sie vor ihm standen, erkannten sie Josef nicht. Josef allerdings erkannte sie sofort. Was wird jetzt passieren in dieser Begegnung? Josef wollte wissen, ob sich etwas verändert hat bei seinen Brüdern. Er fädelt einen Konflikt ein und beobachtet die Reaktion seiner Geschwister. Und erst nach weiteren Prüfungen gibt sich Josef seinen Geschwistern, seinen Brüdern zu erkennen und dann kommt es zu einer herzzerreißenden Versöhnung. Letztlich kommt die gesamte Familie mit allem Besitz nach Ägypten und wird von Josef gut versorgt. Spannende Geschichte. Schwierige Beziehungen mit einem Happy End. Schauen wir jetzt mal auf die Verletzungen, die in dieser Geschichte passiert sind. Wie ist es, wenn Beziehung verletzt ist? Erstaunlich ist, dass Josef so übel mitgespielt wurde und dass Josef trotzdem nicht verletzt reagiert. Er tappt nicht in die ganz typischen Verletzungsfallen. Er ließ sein Handeln und sein Denken nicht von den Verletzungen leiten. Er gab sich nicht diesem Schmerz hin. Er sah sich nicht als Opfer der bösen Machenschaften seiner Brüder. Er blieb Täter seines Lebens und traf ganz bewusst Entscheidungen gegen diese Macht der Verletzung. Was ist typisch an Reaktionen, wenn jemand verletzt ist? Die erste ganz typische Reaktion ist Bitterkeit, Rückzug. Bitterkeit macht das Leben bitter, sich selbst bitter und hofft, dass die anderen den bösen Geschmack auslöffeln müssen. Bitterkeit trinkt selbst das Gift der Zerstörung und hofft, dass die anderen davon umkommen. Obwohl das so dumm ist, tappen wir immer wieder in diese Falle hinein. Meine Bitterkeit soll die anderen für ihr Handeln bestrafen. Doch der Gestrafte bei Bitterkeit bin immer ich selbst. Bitterkeit ist Rückzug mit der Hoffnung, dass ich damit eine Schlacht gewinne. Das funktioniert nicht. Diese miesen Brüder, wenn ich die in die Finger kriege. Bitterkeit bejammert sich selbst und wundert sich darüber, dass sie nicht glücklicher macht. Jetzt sitze ich hier im Gefängnis anstatt bei meinem Vater im Tisch. Jetzt muss ich auch noch diese Frau mich verleumden und ich lande im Gefängnis. Was soll das denn? Bitterkeit scheint so zwangsläufig zu sein bei Verletzungen, ist es aber nicht. Josef wird nicht bitter. Josef vertraut in diesen schwierigen Situationen weiter seinem Gott. Er tappt nicht in diese Falle. Die zweite Falle, in die ich tappen kann, wenn meine Beziehung verletzt ist, das ist die Falle des Unglaubens oder der Verachtung. Verletzung verliert ganz leicht den Glauben an die Menschheit. Alle sind so. Jeder ist rücksichtslos. Die Menschen sind schlecht. Aus einer einmaligen Erfahrung wird eine grundsätzliche Haltung. Nicht der Gedanke, der hat mich gerade verletzt, sondern der ist immer verletzend. Nicht der hat einen Fehler gemacht, sondern der hat einen Fehler gemacht, der ist immer so. Bei dem muss ich immer aufpassen. Der will gar nicht anders. Der andere wird abgeschrieben. Verletzung verliert den Glauben an den anderen. Und Verletzung verliert auch ganz oft den Glauben an Gott. Gott, wie kannst du das zulassen? Wo bist du eigentlich? Und es scheint so logisch und schlüssig zu sein, wenn ich verletzt bin, dann kann ich Gott nicht mehr vertrauen. Dann will ich Gott nicht mehr vertrauen. Ich schreibe Gott ab. Es geschieht so schnell. Und Josef? Josef ertappt nicht in die Falle der Verachtung und des Unglaubens. Wir lesen tatsächlich in dem ganzen Bericht kein schlechtes Wort aus seinem Mund über seine Brüder oder über seine Familie. Und Josef sagt an dieser Stelle auch nicht Gott ab. Ich brauche ihn nicht mehr, weil es mir ja so schlecht geht. Im Gegenteil, er klammert sich in dieser Situation umso fester an Gott. Auch wenn er viele Jahre nicht verstehen kann, was das Ganze eigentlich soll. Er hält an Gott fest. Und die dritte Falle, in die wir ganz leicht reintappen, das ist der Missbrauch von Macht. Wenn die so sind, dann bin ich es erst recht. Wartet nur, bis ich mich rächen kann. Mit euch habe ich kein Mitgefühl mehr. Jetzt gehe ich auch über Leichen. Wenn ihr das so macht, ich auch. Josef erliegt dieser Falle nicht. Er stellt seine Gaben, Träume deuten zu können, in den Dienst von anderen. Und dann, als er der mächtigste Mann im Staat ist, nutzt er seine Macht als Stellvertreter des Pharao nicht aus, nach dem Motto, jetzt schicke ich Truppen nach Kanaan und lass meine Brüder platt machen. Jetzt habe ich sie in der Hand. Meine Brüder wollen Getreide von mir. Ha. Ich werde sie aushungern. Macht missbrauchen ist eine große Gefahr, wenn ich innerlich verletzt bin. Und die vierte Falle, in die ich tappen kann, das ist Flucht. Ich will vergessen. Ich will dieser Verletzung, die hinter mir liegt, am liebsten gar nicht mehr begegnen. Ich vermeide alles, was mich daran erinnert. Ich suche die Zerstreuung. Sex kann so ein Mittel sein. Aber Josef weist auch diese Versuchung zurück und lässt sich nicht auf die Frau des Potiphar ein. Andere fliehen in ein exzessives Hobby. Alkohol und Drogen, Party, Feiern, manchmal sogar Gemeindearbeit. Es ist erstaunlich, wir können fast alles missbrauchen, um vor etwas anderem wegzulaufen, dem wir uns eigentlich stellen müssen. Sogar das Gute kann missbraucht werden, um auf der Flucht zu sein. Wenn zwischen mir und meiner Frau dicke Luft herrscht, dann kann ich alles Mögliche für sie tun und schaffen und machen. Aber es ist letztlich nur eine Flucht davor, mich bei ihr zu entschuldigen. Hast du dich vielleicht jetzt an einer Stelle wiedergefunden in deinen Reaktionen? Ich denke, wir merken, alle verletzte Beziehungen blockieren unser Leben radikal. Und sie machen es arm, sie machen es schwach. Aber die gute Botschaft: Verletzungen können überwunden werden und es kann zu Versöhnung kommen. Wir hören jetzt von Kalle Schmidt, wie es in seinem Leben war, wo er so Dinge erlebt hat und wie es dann zur Versöhnung kam. Kalle, vielen Dank dir. Wir sind freudig gespannt und erwarten, was du uns mitgeben kannst.
Von meiner Seite, das Ganze geht um eine Situation. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht einige, die meine Geschichte nicht kennen. Es gab mal eine Tochtergemeinde der Stadtmission Alsey in Wöllstein, die Ichtis-Gemeinde. Und dort, die hat bis vor ungefähr 10 Jahren existiert und dort war Kerstin und ich im Leitungsteam mit drin. Und wir hatten, ja, so vor 12 Jahren ging das los, fing das an zu kriseln. Es gab so alle möglichen Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Und eine Situation, wo ich persönlich betroffen war, da gab es dann Leute, die in der Gemeindeversammlung aufgestanden sind und haben gesagt, das kann ja hier nichts werden, hier gibt es Sünde in der Gemeindeleitung, der lebt in Ehebruch und ist in der Gemeindeleitung. Also es war mir wurde unterstellt, ich hätte eine andere Beziehung mit einer Frau in der Gemeinde. Das war nicht so, es gab zwar durchaus Signale, die das so hätten erscheinen lassen können, aber es war halt nicht so. Und diese Anschuldigung stand im Raum und ich konnte auch meine Unschuld nicht beweisen. Gegen so einen Verdacht, also das geht nicht. Ich bin dann mit Kerstin und auch mit der anderen Frau und deren Mann bei den beiden gewesen, die diese Behauptung in den Raum gestellt haben. Haben wir versucht, das zu korrigieren, aber keine offenen Ohren gefunden. Letztlich ist das dann so weitergegangen, dass die beiden unsere Gemeinde verlassen haben. Die sind in eine andere Gemeinde. Und das war vorher eine Freundesbeziehung und die Leute sind unsere direkten Nachbarn. Also so Haus an Haus, Doppelhaushälfte, man kommt die Tür raus, begegnet sich. Das war über Jahre hinweg eine Situation, man sagt sich guten Tag, aber mehr ist nicht. Mir ist es gelungen, denen das zu vergeben, das vor Gott auch auszusprechen. Das war nicht leicht, das war schon so. Also die vier Fallen, die du da erzählt hast, das sagt mir schon ein bisschen was. Aber mir ist es gelungen, da rauszukommen und da Vergebung auszusprechen. Und ich denke auch, dass das eine Grund, also erstmal dem, der vergibt, dem geht es selber besser. Das ist zunächst mal wichtig für mich gewesen, aber auch wichtig für die Möglichkeit, diese Beziehung wieder zu verändern. Die beiden wollten dann in der Folge irgendwann vielleicht auch wegen dieser Situation ihr Haus verkaufen und woanders bauen im Ort, sind das aber nicht losgeworden. Ich bin überzeugt davon, dass Gott das verhindert hat. Und die haben dann in einer Predigtreihe in ihrer eigenen Gemeinde, wo es um das Thema Vergebung ging, sich angesprochen gefühlt und sind dann auf uns zugekommen und haben uns um Vergebung gebeten. Und ich konnte ihnen dann sagen, dass ich ihnen das längst vergeben hatte. Aber man kann jemanden, der nicht einsichtig ist, auch nicht hinterherlaufen und sagen, ich habe dir vergeben, wir machen wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das funktioniert nicht bei jemandem, der nicht einsichtig ist. Und da kam halt diese Einsicht und ich kann sagen, dass Gott da wirklich gehandelt hat. Da ist nichts mehr zwischen uns. Wir sind wieder Freunde. Wir begegnen uns freundschaftlich und ganz normal. Also das, was Josef erlebt hat, ist nicht ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das ist Realität und erlebbar.
Wie gut, wenn die Flucht nicht gelingt und das Haus nicht zu verkaufen ist und man muss dann irgendwie doch wieder den Weg schaffen. Es ist immer ein Wunder, wenn es passiert. Es hat viel mit meiner Haltung zu tun, wie ich damit umgehe, aber ich kann es nicht erzwingen und es kann manchmal lange dauern. Bei Josef hat es sehr lange gedauert und er musste tief durch. Und dann kam es doch so weit. Dann hat sich das Leben doch verändert. Und wir schauen jetzt nochmal zu Josef hin. Was bedeutet es, eine versöhnte Beziehung zu haben? Und ich möchte heute vier Bereiche aufzeigen, in denen Versöhnung geschieht. In denen ich, vielleicht auch du, Versöhnung brauchst. Der erste Bereich, das ist meine Geschichte. Meine Familiengeschichte. Wir haben es von Heike in der Moderation schon gehört. Es ist ein hartes Stück Arbeit, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu versöhnen. Bist du versöhnt mit deiner Familie? Josef hätte allen Grund gehabt, sich von seiner Familie zu distanzieren, sie zu verurteilen. Er hätte der Familie die ganze Schuld in die Schuhe schieben können für das, was da passiert ist. Wir gucken mal ganz grob in die Familiengeschichte rein. Seine Urgroßeltern, Abraham und Sarah. Das klingt ja immer so toll, wenn man diese Namen hört. Als Sarah 25 Jahre lang keine Kinder bekommt, legt sie ihrem Mann, ihre Magd, ins Bett, um einen Stammhalter zur Welt zu bringen. Das passiert auch. Und seit dieser Zeit gab es in der Familie ständig Knatsch. Das wusste Josef. Die Großeltern Isaak und Rebekka, toll. Die hatten zwei Söhne, Jakob und Esau. Esau war der Lieblingssohn von Isaak und Jakob war der Lieblingssohn von Rebekka. Hört ihr es klingeln? Es kommt zu Lügen und Intrigen in der Familie, Auseinandersetzungen, Streit. Jakob muss weglaufen um sein Leben und er wird seine Mutter nie mehr wiedersehen. Die stirbt, bevor er sich versöhnen kann. Und dann seine Eltern. Jakob, hier muss man sagen, zuletzt mit vier Frauen. Ui, ui, ui. Bei seiner Hochzeit ist Jakob so stockbesoffen, dass sie ihm eine andere Frau ins Bett legen. Als er am nächsten Morgen aufwacht, ist er mit der Falschen verheiratet. Der sagt, ich will die andere trotzdem, und er heiratet seine große Liebe auch noch. Und obwohl er doch wusste, was für Konflikte daraus entstehen, von seinen Eltern und Großeltern, macht er es ganz genauso. Dann kommt es in dieser Familie fast zu einem Gebärwettbewerb. Die Lieblingsfrau Rahel ist kinderlos. Und sie greift auch zu dem damals üblichen Mittel und legt dem Mann die Magd ins Bett. Die bekommt auch Kinder. Die zweite Frau sagt, dem stehe ich nicht nach, und sie legt ihre Magd dem Jakob auch ins Bett, und die kriegt auch wieder Kinder. Am Ende sind es 12 Söhne. Was für eine Familiengeschichte. Und Jakob bevorzugt seine Lieblingsfrau, und er bevorzugt die beiden Söhne dieser Lieblingsfrau, genau wie in seiner Familiengeschichte. Er hätte es besser wissen müssen, Kissen. Besser wissen müssen. Und es kommt zu den gleichen Konflikten. Aus dieser Familie kommt Josef. Sollte man da irgendwas anderes erwarten als Intrigen und Streit und schwierige Verhältnisse? Sollte man sich nicht von so einer Familie besser distanzieren und sagen, nee, habe ich nichts mit zu tun? Nein, nicht distanzierte Beziehungen machen stark, sondern versöhnte Beziehungen machen stark. Die Schreiber der Bibel waren so versöhnt mit all dem Wirrwarr, dass sie das auch noch aufgeschrieben haben, damit wir es heute noch lesen können. Es war ihnen nicht peinlich, weil sie damit versöhnt waren. Bist du mit deiner mit deiner Familiengeschichte versöhnt? Oder gibt es da Ereignisse, wo du sagst, oh, die soll besser niemand erfahren? Das Gleiche gilt für deine persönliche Lebensgeschichte, deine Erfahrungen aus der Kindheit, verhauene Prüfungen, gescheiterte Beziehungen, in Sand gesetztes Geld, dumme Entscheidungen, unerfüllte Wünsche, Unfälle, Schicksalsschläge, Boshaftigkeiten von anderen. Das soll bloß keiner erfahren. Josef hat sich mit seiner Geschichte versöhnt. Er hadert nicht mit seinem Schicksal. Er nimmt es an und er gestaltet tatsächlich jede Lebensphase, und wo sie auch noch so schwer war. Und am Ende konnte er deswegen auch zu seinen Brüdern sagen, im Kapitel 45, nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich euch zürne. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euer Leben zu retten. Boah. Das ist Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte, mit der schweren Lebensgeschichte. Das Zweite, wo ich Versöhnung brauche, das ist meine Position, meine Stellung. Josef sieht seine Position immer als eine Führung Gottes, als eine Berufung Gottes in diese Lage hinein. Bei Potiphar, als er Karriere macht, danach wieder im Gefängnis, wo er für die Gefangenen da ist. Und letztlich auch wieder bei Pharao. Er sieht sich von Gott an diesen Platz hingestellt. Und dort gibt er sein Bestes. Er gibt sich ganz hinein in diese Situation. Er gibt sich ganz für andere hin. Er bleibt integer, er bleibt ehrlich. Und er bleibt vor allem nah bei seinem Gott. Bist du versöhnt mit deiner Position, in der du gerade bist? Deine Stellung, deine Lage? Als Single oder verheiratet, in der Familie, deiner Arbeitsstelle, bist du versöhnt mit deinem Wohnort, mit deiner Rente, mit deinem Mannsein oder Frausein? Die Geschichte von Josef mahnt uns und lädt uns ein, versöhn dich mit der Position, mit der Lage, in der du gerade bist und gib darin dein Bestes. Das wird dich stark machen. Und das Dritte, Versöhnung mit den Konfliktparteien. Boah, das ist manchmal ein sehr langer Weg. Josef möchte eine ganze Versöhnung. Und deswegen prüft er seine Brüder. Er will wissen, was sich in ihrem Leben verändert hat. Er will, dass auch sie mit ihrer Geschichte und mit ihrer Verantwortung für ihr Handeln versöhnt sein können. Josef wollte die Versöhnung von beiden Seiten. Er hatte sich versöhnt. Aber wie ist es mit seinen Brüdern? Und deswegen erspart Josef diese schwierige Situation seinen Brüdern nicht. Er bringt die ganze Geschichte noch einmal auf den Tisch. Und er konnte das ohne anzuklagen, weil er mit dieser Sache ja schon versöhnt war. Wenn zweimal Unversöhntheit aufeinander prallen, dann wird es meist gefährlich. Aber wenn einer sich mit der Situation, mit der Person schon versöhnt hat, dann besteht eine ganz große Möglichkeit, dass der andere diese Versöhnung auch aufnimmt und es zu einem Miteinander kommt. Und tatsächlich bei Josef, nach einem kurzen Moment des Erschreckens, kommt richtig Feierstimmung auf. Die Brüder und die Familie findet wieder zusammen. Und der vierte Bereich, in dem ich Versöhnung brauche, ist die Versöhnung mit meinem Gott. Erstaunlich bei Josef. Er ist trotz seiner Lebensgeschichte mit Gott versöhnt. Eigentlich müsste man sagen, er war ja nie unversöhnt mit Gott. Er hat ihn nie angeklagt. Er hat immer gewusst, dass Gott mit ihm ist. Und so hat er auch immer wieder erlebt, und wenn es noch so schwer war, wie Gott ihn gebraucht, wie Gott in seiner Nähe ist, ihm zur Seite steht. Sogar an den Stellen, wo wir vermuten würden, da ist Gott doch überhaupt schon lange nicht mehr dabei. Ob ich mit Gott versöhnt bin, ist nicht eine Frage meiner Umstände. Es ist eine Frage meiner Haltung und meines Vertrauens, das ich in ihn setze. Und das Schöne, von Gottes Seite aus steht nichts mehr zwischen ihm und mir. Denn Jesus hat meine Schuld schon gesühnt. Und Paulus, er schreibt, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Von seiner Seite aus ist alles klar. Durch Jesus Christus ist die Welt mit ihm versöhnt. Gott steht nicht mehr gegen mich. Er steht auch nicht gegen mich, wenn die Umstände gegen mich stehen. Wenn ich mich zu Christus stelle, dann steht nichts mehr zwischen Gott und mir. Durch Christus bin ich mit Gott schon versöhnt. Von Gottes Seite ist alles klar. Und darum ist der Glaube entscheidend für mich und nicht meine Umstände. Und deswegen ruft Paulus dazu auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Nehmt das doch an, nehmt es in euer Leben auf, was von Gottes Seite her schon klar ist. Josef hatte das verstanden. Und so war Josef versöhnt mit seinem Gott und mit seinem schweren Weg. Und er kann am Ende sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott, der gedachte es gut zu machen. Und das sagt er bei all dem Schweren, was er erlebt hat. Versöhnung. Beziehungen, die stark machen, das sind versöhnte Beziehungen. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Sätze lesen von dem, wie es am Schluss berichtet wird in dieser Geschichte in 1. Mose 45. Wir lesen dort, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Er brach in Tränen aus und weinte. Ich bin Josef, kommt doch näher. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch jetzt zu retten. Und er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Und auch Benjamin begann zu weinen. Und dann umarmte er die anderen und er küsste sie unter Tränen. Holt euren Vater und eure Familien hierher. Ihr könnt in unserem fruchtbarsten Gebiet wohnen und das beste Essen, was es in Ägypten gibt. Und so traten sie die Heimreise an. Und kaum waren die Brüder bei ihrem Vater angekommen, da riefen sie: Josef lebt, er ist sogar Herrscher über ganz Ägypten. Und sie bestürmten ihren Vater und erzählten ihm alles, was Josef ihnen aufgetragen hatte. Da kam wieder Leben in ihn. Das ist Versöhnung. So ist Versöhnung. Freuden, Tränen und das Leben kehrt zurück. Versöhnte Beziehungen sind starke Beziehungen. Und das wünsche ich uns allen. Amen.